Hallo, ich heiße Sie sehr herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Let's Talk Osteo, dem Podcast von Alexion rund um Hypophosphatasie. Mein Name ist Avan Siddiq, ich bin Medizinjournalistin und Podcasterin. Heute bei mir zu Gast ist Dr. Dieter Knöbel. Er ist pädiatrischer Endokrinologe und Kinder- und Jugendarzt in eigener Praxis in Karlsruhe. Lassen Sie mich noch ein paar Worte zur Hypophosphatasie verlieren, bevor wir in unser Gespräch einsteigen. Hypophosphatasie, kurz HPP, ist eine erbliche Systemerkrankung, die die Lebensqualität der Betroffenen erheblich beeinträchtigen kann. Sie betrifft Mädchen und Jungen, Frauen und Männer gleichermaßen. Da es sich um eine progrediente, also fortschreitende Erkrankung handelt, sollte sie möglichst früh diagnostiziert werden. Ursache für HPP ist eine Genveränderung, durch die das Enzym alkalische Phosphatase, abgekürzt AP, in einem zu geringen Umfang im Körper aktiv ist. Das kann zu einer unzureichenden Mineralisierung der Knochen mit Calcium und Phosphat führen und viele weitere Symptome wie Entwicklungsstörungen, Muskelschwäche, Fatigue und frühzeitigen Milchzahnverlust bei Kindern verursachen. Und damit heiße ich Sie sehr herzlich willkommen, Herr Dr. Knöbel. Schön, dass Sie heute hier sind.
Ja, guten Tag, Frau Siddiq. Guten Tag, meine liebe Zuhörerschaft. Ich bin in Karlsruhe niedergelassener Kinderendokrinologe und mache die pädiatrische Endokrinologie seit 1985, seit 40 Jahren mittlerweile und seit 27 Jahren in der Praxis niedergelassen und betreue Kinder mit Kleinwuchs, mit allen möglichen verschiedenen pädiatrisch-endokrinologischen Erkrankungen und eben auch mit Hypophosphatasie.
Vielen Dank für die Einführung, Herr Dr. Knöbel. Sie haben es ja eben gerade schon gesagt, Sie sind niedergelassener Kinder- und Jugendarzt. Ihr Fachgebiet ist pädiatrische Endokrinologie. Welche Rolle spielen denn seltene Systemerkrankungen in Ihrem Praxisalltag insgesamt?
Diese seltenen Erkrankungen, die spielen eine große Rolle. Die Patienten werden ja zu mir überwiesen mit einer allgemeinen Fragestellung, zum Beispiel Kleinwuchs oder Großwuchs oder ein Schilddrüsenproblem etc. Und oftmals stecken da recht seltene Erkrankungen dahinter, sodass das Bewusstsein und das Wissen über diese seltenen Erkrankungen schon extrem bedeutend und wichtig sind. Und die Krankheiten, obwohl sie selten sind, sind sie ja in ihrer Summe so häufig, 7000 Pi mal Daumen, 7000 gelistete seltene Krankheiten, sodass dann im Endeffekt diese sehr seltenen Erkrankungen doch auftauchen, von Bedeutung sind und man Bescheid wissen muss.
Ein Beispiel für eine Systemerkrankung ist ja die Hypophosphatasie. Auf welche Leitsymptome und unspezifischen Hinweise sollten denn die Kinder- und Jugendärzte achten, um eine HPP nicht zu übersehen? Und welche wichtigen Differentialdiagnosen sollte man dabei unbedingt beachten?
Also ich denke, die Erkrankung der Hypophosphatasie ist ja vom Ausprägungsgrad her abhängig vom Alter, in dem sie auftritt, wenn ein Patient mit Hypophosphatasie in den ersten Lebensmonaten auffällig ist. Ganz am Anfang nach der Geburt, denke ich, ist das vor allem eine Fragestellung für die Klinikärzte, da dann ja die pulmonologischen Probleme, die Atemprobleme im Vordergrund stehen und die sind extrem früh, tauchen die auf. Ansonsten, wenn jetzt natürlich ein Kind paar Monate alt bereits ist, ein Säugling, und der entlassen wurde aus der Klinik, kann es trotzdem noch sein, dass diese sehr frühe Form auftritt mit Atemproblemen. Ansonsten ist die Fragestellung immer, kommen die Kinder mit in der Regel wegen der Frage Kleinwuchs und da fallen sie dann auf. Theoretisch könnten Kinder durch Gelenkschmerzen, Knochenschmerzen, Wachstumsschmerzen, die dann keine Wachstumsschmerzen sind, auffallen oder aber ja, durch ihre Zahnprobleme, vor allem mit dem Milchzahngebiss. Das sind die Dinge, auf die man achten muss. Und wenn man dann schon den Verdacht hat, okay, das könnte in die Richtung gehen, wäre die nächste wichtige Frage natürlich dann auch, wie steht's mit den Familienmitgliedern? Gibt's da irgendwelche Probleme? Auch bei Erwachsenen, die dann eher in Richtung Knochenprobleme, Schmerzen etc. oder fehlgedeutete Osteoporose, fehlgedeutetes Rheuma, geht es in die Richtung, da kommt dann die Familienanamnese zum Zug.
Also Sie würden schon sagen, dass auch viele aus der Familie dann betroffen sein könnten und dass man da auf jeden Fall auch den Blick drauf richten sollte. Welche Herausforderungen sehen Sie denn bei der Diagnose von HPP und welche Tipps haben Sie da für Ihre Kolleginnen und Kollegen im Praxisalltag?
Also diese Frage zielt ja dann darauf ab. Der Hauptknackpunkt ist ja der Laborwert der alkalischen Phosphatase. Und erstmal ist die Frage, habe ich eine klinische Fragestellung, die überhaupt darauf abzielt, dass ich Blut abnehme, und ist bei dieser Blutabnahme die alkalische Phosphatase dabei? Wenn jetzt ein Kind zum Beispiel kommt mit der Frage Kleinwuchs, gehört auf jeden Fall die alkalische Phosphatase dazu. Das ist einfach die Frage des Bewusstseins. Ansonsten ist natürlich extrem schwierig, wenn zum Beispiel das klassische Symptom auch Gedeihstörung da ist. Wenn die Gedeihstörung da mit einhergeht, dass die Körpergröße auch reduziert ist, würde ich auf jeden Fall immer die alkalische Phosphatase mitmachen. Das Problem der Diagnosestellung besteht ja darin, an die alkalische Phosphatase zu denken und überhaupt vorzuschlagen, dass bei dem Kind jetzt Blut abgenommen werden sollte, dass das Sinn macht und dass es Sinn macht, die alkalische Phosphatase zu bestimmen, wenn man in diese Richtung denkt.
Sind denn viele Kinder kleinwüchsig mit Hypophosphatasie?
Also nicht unbedingt. Kleinwüchsig bedeutet ja, dass das 3% der Bevölkerung sind. Wir haben allerdings auch sehr viele Patienten, die über der dritten Perzentile sind. Die kommen dann eventuell mit anderen Fragestellungen oder mit der Fragestellung zum Beispiel Zähne, mit der Fragestellung Knochenschmerzen, mit der Fragestellung, ist das jetzt korrekt, dass das Kind schon so eine Anzahl an Knochenbrüche hatte? Das fällt doch auf. Das sind Dinge, die auch eine große Rolle spielen.
Sie haben eben ja auch über die zu niedrige Aktivität der alkalischen Phosphatase gesprochen. Um diese jetzt bestimmen zu können, muss man ja den Kindern Blut abnehmen. Ist das Thema Blutabnahme in der Kinder- und Jugendmedizin problematisch? Und wann sehen Sie denn die Blutabnahme als notwendig an? Gibt es da auch Tipps für die Praxis?
Also meistens, denke ich, kann man die Eltern überzeugen, dass die Blutentnahme, wenn man selber davon überzeugt ist, Sinn macht, und die sind dann einverstanden. Die Kinder sind in aller Regel nicht damit einverstanden. Aber was man machen kann, man kann ja den Eltern anbieten, dass die Einstichstelle betäubt wird mit Emla-Gel, Emla-Pflaster. Das sind Betäubungspflaster, dann hat das Kind weniger Schmerz. Ansonsten kann man auch sagen, okay, das geht ja schnell. Also mein Tipp ist immer, möglichst schnell und nicht lang warten, weil dann die Kinder sich reinsteigern in das Problem der Blutentnahme. Manche wissen das ja schon auf dem Weg zum Kinderarzt und wollen gar nicht dahin, wenn es heißt, wird da jetzt Blut abgenommen. Also die Vorbereitung spielt da doch eine große Rolle. Und also mein Tipp lautet, schnell machen bei der Blutentnahme, damit die Kinder nicht so lang drauf warten müssen, bis es vorbei ist.
Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass man den Moment nutzen muss. Jetzt zum Schluss noch mal ganz kurz zusammengefasst. Welche drei Botschaften möchten Sie Ihren Kolleginnen und Kollegen für die Diagnose von HPP bei Kindern mitgeben?
Also ich denke, auch bei unspezifischen Symptomen sollte dran gedacht werden, bei vorzeitigem Verlust der Milchzähne, bei unklaren Knochenschmerzen, unklaren Gelenkschmerzen und natürlich beim Kleinwuchs, wenn das Kind so an der dritten Perzentile ist. Wenn man zufällig von der Familienanamnese auffällige Sachverhalte erfährt, das sind Dinge, wo man dran denken müsste. Was ich auch häufig mache, wenn die Kinder zwar über der dritten Perzentile sind, aber ich nehme jetzt wegen Allergieneigung Blut ab und schaue, ob das Kind eine Allergie hat, dann mache ich die alkalische Phosphatase einfach mal mit, um, das ist ja ein Pfennigwert, der Laborwert kostet ja nichts, gell? Kaum was. Das mache ich dann mit, um da einen Überblick zu haben. Und Wichtig ist zu wissen, dass jeglicher zweistelliger Wert der alkalischen Phosphatase verdächtig ist, wobei natürlich je nach Alter man sagen muss, dass bereits in gewisse Altersstufen ein Wert unter 125 Units pro Liter verdächtig ist auf eine Hypophosphatasie. Also es sind nicht nur allein die zweistelligen Werte, wenn man denn mal Blut abgenommen hat. Ja, das sind so die wichtigen Dinge. Und ja, wichtig ist, auf die Zähne zu achten, auf die Familienanamnese zu erfragen und die anderen Dinge, die ich genannt habe.
Haben Sie vielen Dank für die gute Zusammenfassung und den spannenden Austausch, Herr Dr. Knöbel.
Okay, ich bedanke mich für die Möglichkeit, hier gesprochen haben zu dürfen und verabschiede mich von meiner Zuhörerschaft und wünsche einen schönen Tag.
Wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, keine Ausgabe unseres Hypophosphatasie-Podcasts mehr verpassen möchten, um weitere praxisrelevante Informationen und Hintergründe zur HPP zu erfahren, dann abonnieren Sie doch gerne unsere Sendung. Ich freue mich, wenn Sie bei der nächsten Ausgabe von Let's Talk Osteo wieder reinhören und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.